Die Roten Sekretäre wurden ursprünglich von Deutschlandradio Wissen veröffentlicht, sind dort aber mittlerweile depubliziert.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur 15. und letzten Folge der Roten Sekretäre über die Sekretäre der kommunistischen Parteien im ehemaligen Ostblock. Verantwortet wird das von Matthias von Hellfeld, der sitzt immer noch hier. Hallo, ja. Matthias. Und grüß dich. Unser letzter roter Sekretär ist natürlich der Totengräber aller roten Sekretäre und vermutlich auch der Idee der kommunistischen Partei, zumindest der ostblockartigen kommunistischen Partei. Michael Gorbatschow.
Und er wird vielleicht in die Geschichte eingehen als jener, der die Ergebnisse des Ersten und Zweiten Weltkriegs in Europa jedenfalls revidiert hat. Also die Auflösung des Gegensatzes durch ihn ist klar und die Wiederherstellung von vielen Staaten und Ländern ist sozusagen eine Folge gewesen in den Nachfolgejahren nach dem Ende des Ostblocks. Die Russen selber heute sehen ihn sehr, sehr kritisch, weil er im Gegensatz zu dem, was heute Wladimir Putin macht, eben keine Machtpolitik betrieben hat und keinen Ausbau der damaligen Sowjetunion versucht hat, sondern er hat im Grunde genommen in den Augen vieler Russen von heute alles weggegeben.
Er hat die Weltmacht aufgegeben
und er hat den Kalten Krieg verloren. Er hat sich Deutschland bzw. die DDR für ein Appel und ein Ei abkaufen lassen, wird ihm vorgeworfen. Er hätte viel mehr Geld rausschlagen können, hätte er auch bekommen.
Hätten wir halt jeden Preis für bezahlt.
Wahrscheinlich. Ja. Und insofern war, also ist seine Position in heutigen Russland eher schwierig. Hm. Also sagen wir es mal so. Er spielt auch keine Rolle mehr, er ist auch sehr krank. Aber 1985, als er zum KP-Generalsekretär gewählt worden ist, ist er noch nicht sozusagen derjenige, der er dann später wird. Also das ist ein Funktionär, er ist auf dem Agrarsektor, er ist Chef der Partei in Sevastopol. Er ist befreundet mit Eduard Schewardnadze, den bis dahin kein Mensch kannte, den er aber dann zum Außenminister macht. Der war in Georgien, also in der Nachbarschaft sozusagen.
Das sind alles so Namen, an die man sich so erinnert. 85, da war ich halt 16, habe ich gerade angefangen, mich politisch irgendwie zu betätigen oder zu interessieren. Und ständig war Eduard Schewardnadze, war so ein Name.
Und in Westdeutschland sagt Eduard Hu. Ja, man hatte so gedacht, Kosygin oder irgendwie so eine alte Nase würde jetzt so als Beichtvater sozusagen da mitspielen. Aber Gorbatschow hat das alles wirklich ganz anders gemacht. Und man fragt sich dann irgendwie, wie ist das eigentlich überhaupt gekommen, dass dann also diese Welt so schnell in Aufruhr gerät und wir dann wirklich mit offenem Mund dagestanden haben und gesagt haben, boah, ist das eine geile Nummer.
Ich meine, von wann ist denn Glasnost, Perestroika, was er eingeführt hat,
wenn er 85. Er hat 85.
Mit Amtsantritt.
Er hat mit Amtsantritt das verkündet als Politik für die Zukunft und Glasnost und Perestroika, also Umbau und Offenheit, bedeutete Umbau des Staatsapparates und Offenheit im Umgang mit, wie verkünde ich sozusagen Reformen, wie kommuniziere ich mit dem Volk. Das war ja bisher immer ein Top-Down-Vorgang gewesen. Das sollte nun also ein gleichberechtigter Vorgang werden. Er schmiss sich mit Werbe in die Menschenmengen und diskutierte mit denen einen ganzen Tag lang, wenn es sein musste. Er war ein begnadeter Redner für damalige Fans. Also heute würde man sagen, für schrecklich. Er war ein Mensch, ich habe den ein paar Mal kennengelernt, deswegen kann ich das jetzt so sagen, ein Mensch, der mit offenen, blitzenden, wachen Augen dich angeguckt hat und sehr auf dich zugegangen ist, also auch ein Menschenfänger und ein Idealist obendrein. Und das ist jetzt sozusagen das, weswegen er vielleicht dann letzten Endes eben doch schwierig betrachtet werden wird und eben zumindest aus russischer Sicht heute keine guten Karten hat. Also wenn wir jetzt
aber der
mal,
Rest der Welt verehrt ihn doch oder zumindest
respektiert ihn. Der Rest der Welt verehrt ihn. Also ich bin mit dem in
Berlin. Das ist dann wieder ein Problem des alten russischen Minderwertigkeitskomplexes.
Ich bin mit dem in Berlin über den Kudamm gegangen. Da haben die Leute ihren Einkaufswagen aufgemacht und gesagt, hier ist ein Blumen, hier, ich habe gerade ein Buch gekauft. Das haben die ihm alles geschenkt. Und er war dann immer auch ganz überwältigt. Auf der anderen Seite war der einfach so ein Typ, der auch mit dem konnte auch ein Bier trinken gehen. Also der ging dann in so eine Kneipe und dann so. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte ist, wir müssen, wenn wir ihn einschätzen wollen und wenn wir fragen sollen, was sozusagen sein Punkt war oder wieso es eigentlich dazu gekommen ist, dann muss man tatsächlich zurückgehen auf Tschernobyl. Ja, das Unglück von Tschernobyl war 86, also ein Jahr nachdem er in der Sowjetunion die Macht übernommen hatte. Tschernobyl hat ihn und die Partei komplett auf dem falschen Bein erwischt, weil sie damit nicht gerechnet haben, dass so etwas passiert. Und die Kosten, die dann auf sie zukamen, die Kosten, die dann auf sie zukamen innerhalb von Sekunden, ja, waren derartig hoch, dass dann seine Wirtschaftsleute gesagt haben, pass auf, mein Freund, den Deckel müssen wir bauen, ansonsten stirbt uns die halb Weißrussland. Mhm. Und wir müssen Maßnahmen ergreifen, das kostet. Wir können deswegen bestimmte andere Sachen aus dem Militärbereich nicht mehr garantieren. Wir können selbst die Sicherheit nicht mehr garantieren. Und das hat ihn dazu bewogen, unter anderem, also das war einer der wesentlichen Motive, er hat natürlich eine große politische Motive gehabt, aber das war einer seiner wesentlichen Drucksituationen, sich mit Ronald Reagan zu treffen, und zwar in Reykjavik. In einem kleinen weißen Häuschen haben die zwei Meister da gesessen. Und der Ronald Reagan, den wir im Übrigen damals genauso eingeschätzt haben wie heute Donald Trump, nur mal so zum Vergleich.
Nicht ganz so schlimm, ne? Also den.
Nein, das war schon übel.
Ja, es ist, ja, sicher, aber ich glaube, Trump schätzt man heute noch schlimmer ein, oder?
Also jedenfalls am Anfang der Präsidentschaft, ja. Egal.
Graue B-Film-Helden regieren bald die Welt, es geht voran, gab es damals ein Lied von.
Genau. Jedenfalls Reagan trifft sich mit dem Gorbatschow und lässt sich von ihm komplett auf dem falschen Bein erwischen, weil der Gorbatschow sagt in Reykjavik dem Reagan, wir rüsten ab komplett auf null. Alle Atomwaffen weg.
Das ist halt dann auch scheiße, weil der Reagan hat das
überhaupt wahrscheinlich. Sofort.
Reagan hat das wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden.
Und der Reagan hat gedacht, er wird verarscht.
Gar nicht denken, ne?
Der Reagan hat gedacht, er wird verarscht. Der war da auch überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ja. Und sagt, nee. Und dann gibt es eine Szene, da ist der Treffen ist zu Ende und, der Gorbatschow nimmt den nochmal so zur Seite mit seinem Dolmetscher und sagt, passen Sie auf, wir können jetzt oben in den Konferenzraum gehen. Ich unterschreibe Ihnen alles, was Sie wollen. Alles. Wenn Sie mir garantieren, dass Sie das SDI-Projekt stoppen, das war die strategische Defense,
Strategic Defense Initiative. Star Wars wurde das
im Ding Weltraum gemacht. Irgendwelche Raketen
hätte vermutlich nie funktioniert, aber ja.
War jedenfalls für Russland eine große Bedrohung, ja. Und die haben gedacht, um Gottes Willen, was passiert jetzt? Und also wenn Sie das stoppen und Sie abrüsten, sozusagen verabreden, dann werde ich morgen anfangen, meine Atomraketen zu verschrotten.
Ja.
Unterschreibe ich Ihnen sofort. Das hat der Reagan nicht gemacht. Jetzt musst du gucken. Reykjavik und Moskau ist kürzere Entfernung als Reykjavik und Washington.
Jo.
Die fliegen gleichzeitig ab. Der Gorbatschow kommt in Moskau an und hält sofort eine Pressekonferenz. Er spricht von erfolgreichen Gesprächen, von ersten Abrüstungsergebnissen und bla bla bla. Der Reagan hört das auf dem Flug schon und muss auch vor die Presse und sagt, dass das Treffen, also wieder seiner wirklichen Meinung, das sei sehr schön gewesen und man würde also hoffen, dass es demnächst wieder zu einem Treffen kommt. Das heißt, der Gorbatschow hat den im Prinzip übertölpelt und hat damit sozusagen das angestoßen, was wir später als Abrüstungsprozess kennen, den dann George Bush, der Vater der ältere Bush, George Herbert Walker Bush, dann tatsächlich mit dem Zerschrotten von Raketen mit Gorbatschow gemacht hat. Was dann letzten Endes zu allen weiteren Prozessen führte, die dann letzten Endes zum Ende des Kommunismus führten, zum Aufstieg von Jelzin und zum völligen Abtreten in das Nichts von Gorbatschow, also in die Bedeutungslosigkeit. Und angefangen hat dieser Prozess tatsächlich mit der Wahl zum KPdSU-Generalsekretär im März 1985, wo man als Bild noch so im Kopf hatte, da kommt aus dem Hintergrund sozusagen ein junger Mann hervorgelaufen geradezu im Vergleich zu den Greisen, die davor alle regierten und springt auf dieses Podium mit einem kleinen Hüpfer und fängt an, eine fulminante Rede zu halten und kündigt sozusagen die Umkrempelung der Sowjetunion und damit des gesamten Ostblocks an. Und das hat er dann tatsächlich hinterher auch gemacht.
Moskau, 12. März 1985. Seit zwei Tagen ist KPdSU-Generalsekretär Konstantin Tschernjenko tot. Sein Nachfolger wird Michail Gorbatschow. Er versammelt vor den offiziellen Trauerfeierlichkeiten die Regierungschefs der Warschauer Paktstaaten um sich.
Wir sind hier, um Abschied zu nehmen vom Genossen Tschernjenko, der für die Partei der Arbeiterklasse über viele Jahrzehnte hinweg Großes geleistet hat.
Das stimmt, das ist wohl sehr richtig.
Wir alle wissen, dass wir vor entscheidenden Weichenstellungen stehen. In der Sowjetunion werden wir eine Periode der Veränderungen einleiten.
Aber wir müssen doch diese Politik mit Glasnost und Perestroika nicht übernehmen. Oder doch, Genosse Gorbatschow?
Es wird in der Sowjetunion innenpolitische Veränderungen geben. Es steht jedem Mitglied unserer sozialistischen Staatengemeinschaft frei, seinen eigenen Weg zur Vollendung des Sozialismus zu suchen. Die Sowjetunion wird sich von nun an nicht mehr in die inneren Angelegenheiten der Bruderstaaten einmischen.
Die Regierungschefs sind verwirrt und erleichtert zugleich. Sie sind besorgt über die Auswirkungen, die die Veränderungen in der Sowjetunion für ihre Länder haben werden. Gleichzeitig sind sie erleichtert über das Ende der sogenannten Brezhnev-Doktrin, die dafür gesorgt hat, dass auch kleinste Abweichungen vom offiziellen Moskauer Kurs nicht geduldet wurden.
Wie ernst Michail Gorbatschow es mit seinen Veränderungsabsichten meint, können die Delegierten des Zentralkomitees der KPdSU im April 1985 hören. In einer Art erster Lesung und noch etwas verklausuliert erklärt Gorbatschow das Konzept von Glasnost und Perestroika.
Wir müssen eine wissenschaftlich-technische Modernisierung der Industrie durchführen, um den Weltmaßstab in der Arbeitsproduktivität zu erreichen. Dazu gehören tiefgreifende Veränderungen im Bereich der Arbeit, der materiellen und geistigen Lebensbedingungen der Menschen. Dazu gehören die Aktivierung des gesamten Systems der politischen und gesellschaftlichen Institutionen, die Vertiefung der sozialistischen Demokratie und der Selbstverwaltung des Volkes.
Michail Gorbatschow wird 1931 in der Nähe von Stavropol geboren. Seine Jugend verlebt er im Krieg. 1952 tritt der frisch gebackene Jurastudent der Kommunistischen Partei bei und beginnt die steile Karriere eines kommunistischen Apparatschiks.
1970 folgt die Berufung zum ersten Sekretär für Landwirtschaft in Stavropol. Ein Jahr später wird er Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU und Mitglied des Obersten Sowjets. Michail Gorbatschow ist immer der Jüngste. Bei manchen Parteifunktionären stößt das auf Ablehnung. Von anderen wird er als Vertreter der jungen Generation gefördert.
Gorbatschow wird Parteichef von Stavropol und hat häufig Kontakt mit seinem georgischen Amtskollegen Eduard Schewardnadze. Beide werden dem Reformflügel in der KPdSU zugerechnet. Als Weihnachten 1979 die Rote Armee zur Unterstützung der kommunistischen Regierung von Babra Karmal in Afghanistan einmarschiert, werden die Zweifel am politischen System der UdSSR bei Gorbatschow und Schewardnadze stärker.
Trotzdem folgt Gorbatschow dem Ruf nach Moskau, wo er Sekretär für Landwirtschaft im Zentralkomitee der KPdSU wird und bald einen ungeschminkten Einblick in die katastrophale Versorgungslage bekommt. Das System, so erkennt er, ist langfristig nicht in der Lage, ohne Milliardenkredite aus dem Westen die eigene Bevölkerung zu ernähren. Am 9. Februar 1984 stirbt sein Freund und Förderer Juri Wladimirowitsch Andropow. Viele sehen in Michail Gorbatschow den geeigneten Nachfolger im Amt des Generalsekretärs. Aber es kommt anders.
Kurz vor seinem Tod hatte Juri Andropow als politisches Testament einen Text verfasst, der auf der nächsten Plenumssitzung des Zentralkomitees verlesen werden sollte.
Genossen, hier ist der Redebeitrag von Juri Wladimirowitsch. Es geht ihm nicht gut. Der Text soll verlesen werden.
Was steht drin? Welche Empfehlungen gibt uns Andropow?
Nichts wirklich Besonderes oder gar Neues. Aber, Genossen, viel wichtiger ist...
Für einen Augenblick herrscht atemlose Spannung unter den anwesenden Mitgliedern des Politbüros. Etwas umständlich öffnet einer der Anwesenden die in rotem Einband mit einer Schleife versehene Rede.
Diese Passage hier. Hier steht, dass der Genosse Michail Sergejewitsch Gorbatschow, ich zitiere, im Interesse des Staates und zur Sicherung einer kontinuierlichen Führung von Partei und Staat die Sitzungen des Politbüros leiten soll.
Ja, aber das bedeutet ja, dass er der neue Generalsekretär werden würde.
Genau, aber das geht nicht. Es muss Kostja machen.
Gorbatschow ist zu jung.
Der kann das nicht.
Er ist doch nur Spezialist für Landwirtschaft.
Und was machen wir jetzt?
Genossen, ich schlage vor, wir schneiden den letzten Absatz des Manuskriptes ab und schlagen als Nachfolger den Genossen Konstantin Ustinowitsch Tschernjenko vor.
Ja, genau. So machen wir das.
Gorbatschow weiß nichts von dieser Intrige. Aber mit der Wahl des schwerkranken Konstantin Tschernjenko ist klar, dass die Sowjetunion weitere Jahre der Stagnation erleben wird. Als Tschernjenko gut ein Jahr später nach schwerer Krankheit ebenfalls stirbt, ist die Nominierung von Michail Gorbatschow nicht mehr zu stoppen. Am 10. März 1985 wird er zum neuen KPdSU-Generalsekretär gewählt.
Es beginnt eine Zeit radikaler Reformen, die in der Sowjetunion zu Engpässen bei der Lebensmittelversorgung und zu Unmut in der Bevölkerung führen. Um die Staatsausgaben zu senken, verhandelt Gorbatschow mit den USA über die Verschrottung von Atomwaffen.
Überall im Ostblock bilden sich Reformbewegungen, die seinen Namen skandieren. Und sie haben Erfolg. In Polen, Ungarn, der DDR, der CSSR und in Rumänien stürzen die kommunistischen Regierungen. Auch in der UdSSR machen sich Auflösungserscheinungen breit. Immer mehr Republiken fordern ihre staatliche Eigenständigkeit und berufen sich dabei auf das von Gorbatschow gegebene Versprechen, sich in die inneren Angelegenheiten eines Staates nicht mehr einzumischen.
Als in Litauen das Parlament die sowjetische Verfassung ablehnt, ist plötzlich der Bestand der Sowjetunion in Gefahr. Weil Litauen Teil der UdSSR ist, weicht Gorbatschow von seiner Linie ab, sich nicht mehr in die inneren Angelegenheiten eines Staates einzumischen. Der Kreml schickt Truppen. Beim Blutsonntag von Vilnius am 13. Januar 1991 richten Moskau-treue Truppen mit Hilfe der Roten Armee ein Blutbad an. 14 Menschen sterben, mehr als 1000 werden verletzt. Gorbatschow erklärt ein Unabhängigkeitsreferendum für ungültig und hält das Land besetzt.
Während die Sowjetunion schon deutliche Auflösungserscheinungen zeigt, planen KGB-Offiziere und Militärs mit einigen konservativen Politikern den Putsch gegen Gorbatschow. Im August 1991 gehen Meldungen vom Putsch in Moskau um die Welt. Panzer rollen durch die Straßen, Menschen bauen Barrikaden um das Parlamentsgebäude und organisieren den Widerstand gegen die Revolte. An ihre Spitze stellt sich der Präsident der Russischen Föderation, Boris Jelzin. Michail Gorbatschow wird in seinem Urlaubsdomizil in Fordosch auf der Krim für 3 Tage festgesetzt. In Moskau verbreiten die Verschwörer, der Generalsekretär sei gesundheitlich angeschlagen und könne die Amtsgeschäfte nicht weiterführen.
Der Putsch bricht am Widerstand der Menschen in Moskau zusammen. Ein sichtlich gezeichneter Michail Gorbatschow wird nach Moskau zurückgeflogen. Er kommt in eine veränderte Sowjetunion zurück. Die Einheit der sozialistischen Sowjetrepubliken, wie sie einst Lenin ins Leben gerufen hat, existiert nur noch auf dem Papier. Gorbatschow muss erkennen, dass Boris Jelzin mit Ovationen bedacht wird, während er als Totengräber der ehemals machtvollen Sowjetunion beschimpft wird.
Als sich im Dezember 1991 11 eigenständig gewordene ehemalige Sowjetrepubliken zur Gemeinschaft unabhängiger Staaten zusammenschließen, ist das Ende der UdSSR auch formell besiegelt. Am 26. Dezember 1991 tritt Michail Gorbatschow als Generalsekretär der KPdSU ein letztes Mal vor die Mikrofone und erklärt seinen Rücktritt.
Mein Rücktritt erfolgt, nachdem durch die Gründung der Gemeinschaft unabhängiger Staaten eine neue Situation entstanden ist. Nun beginnt eine neue Zeit. Aber die Bewahrung der demokratischen Errungenschaften sind lebenswichtig. Ich danke all jenen, die meine Politik der Erneuerung unterstützt haben. Ich wünsche allen das Beste. Auf Wiedersehen.
Wer redet, ist nicht tot.